Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat.
Reingehört bitte.
Mats ab, Erika, die wird.
Und es geht schon wieder los. Eine brandneue, brandfrische und Corona-freie Ausgabe des Podcasts Mats ab, lieber Kai. Und ich gucke gerade hier in deine Augen, weil du mir gegenüber sitzt. Und lass mich dich mal folgendermaßen beschreiben. Mal sehen, ob ich das alles zusammenbekomme. Grimme-Preisträger, Fotograf der Kölner Haie, ambitionierter, ehemaliger und zukünftiger Spitzenschauspieler, Creative Director und Autor des ZDF Neo Magazins mit und von, ich weiß es gar nicht so genau, Jan Böhmermann, aber es musst du uns alles nochmal ganz genau erklären. Ich begrüße, oder ihr könnt es auch begrüßen, liebes Publikum, hier im leeren Tempodrom, Kai Tiedelkamp. Hi.
Hallo, hallo, hallo.
Hi, freue mich. Und ich muss sagen, leider, ich muss davon nachher noch ein Foto machen, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Du hast, und das erwärmt natürlich mein Herz, dein Popschutz ist eine Kobe Bryant Socke. Ich finde es großartig. Danke dafür.
Ja, ich danke Kobe dafür, dass ich seine alten Socken hier noch auftragen darf.
Auftragen. Ich glaube, jetzt kann er in Frieden ruhen, weil alles, das, was er erreichen wollte, ist somit getan. Er ist, oder ja, nicht er, aber seine Zahl, das ist die 2, ist ein Popschutz. Perfekt. Popschutz für Kobe Bryant. So könnte man mit seinem Namen
Bryant. Wunderbar.
Bryant. Ja, freue mich, dass du da bist bei diesem tollen Wetter, dass du die Zeit gefunden hast, dich mit mir herumzuschlagen, obwohl ganz so laut schreien musste ich gar nicht. Du hast sofort zugesagt.
Ich habe quasi drum gebettelt, ne?
Ja, ich wollte so es nicht
das,
sagen.
So kann man
ja,
das auch sagen.
Ja,
kann man. Aber danke, so sagen, dass ich da sein darf, ja.
Gern, du, die anderen hatten abgesagt. Das musste ich jetzt mal ein bisschen füllen. Wegen Corona ist es natürlich, kommen nicht so viele zu mir ins Studio, aber für dich hat es jetzt gerade mal gereicht. Wunderbar. Ich bin ganz gespannt, weil wir kennen uns ja auch noch gar nicht so gut. Wir haben natürlich eine Gemeinsamkeit, das ist mal wieder unser Freund und Bekannter Micky Beisen jetzt. Liebe Grüße gehen natürlich wie immer raus. Und von daher freue ich mich natürlich auf deine Fragen und ich freue mich, wie du meine Fragen beantwortest, damit ich dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlerne. So. Und
ja, ich bin auch mal gespannt, was ich da über mich selber noch rausfinden kann, wenn du mich was fragst.
Ja, na, ich werde mal auf den Zahn fühlen. Und wenn du mir jetzt mal die Karten rübergibst, dann fange ich einmal mit der ersten Frage an. Und vielleicht komme ich nicht drum herum, bei der einen oder anderen Frage zu fragen, warum du dir diese Frage ausgesucht hast. Aber lieber Kai, wann kamst du dir da mal so richtig dumm vor? Das ist jetzt deine erste Frage.
Da gab es gerade eben vor 20 Minuten gab es einen Moment, da habe ich gedacht, ah, der würde dazu auch jetzt passen. Klingelte an der Tür, ich machte auf und Nachbar stand davor und fragte, ob wir irgendwie einen Spaten hätten. So. Ich kenne mich überhaupt nicht aus bei uns im Haushalt und gehe zu meiner Frau und frage, ob wir einen Spaten haben. Und sie so, wer will das wissen? Und dann stand ich da wie so oft und kannte keinen Namen. Ich kann mir Namen von meinen Nachbarn nicht merken. Wir wohnen hier jetzt seit 1,5 Jahren irgendwie. Ich kann mir die Namen nicht merken und das ist sehr, sehr unangenehm. Da habe ich gedacht, oh Gott, das ist auch ein Grund, sich dumm vorzukommen. Und aber der Aspekt, auf den ich eigentlich da zu sprechen kommen wollte, ist dann einer, der 2008 spielt. Und zwar waren wir, ich mit meiner damaligen Freundin in Myanmar im Urlaub. Damals war das Land noch geschlossen relativ und wir sind aber trotzdem dann reingekommen und sind eines Nachts aufgewacht, weil es...
Welches Land war geschlossen?
Myanmar. Also
ach so, Burma. Ah ja, okay. Ja?
Genau.
Und, guck mal, jetzt bin ich dumm gewesen. Okay,
vielleicht. Macht doch nichts. Macht doch nichts. Und
macht ja nichts.
Wir lagen im Bett in unserem kleinen Hotel in Rangoon in der Metropole. Mhm. Und es rappelte und stürmte und war wirklich, wirklich unangenehm draußen. Aber ich habe tief und fest geschlafen. Irgendwann aber nicht mehr, weil es anfing zu tropfen. So. Und dann bin ich wach geworden, aber habe gesagt, was ist das? Hier regnet es rein. Ja. Hütte ist man gewohnt, irgendwie kann mal passieren. Dann fiel mir aber auf, nee, das ist ja gar keine Hütte hier, das ist ja ein richtiges Haus und es regnet trotzdem rein. Das ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Dann guckte ich aus dem Fenster und sah, wie die Palmen sich links und rechts irgendwie bogen und Wir sind dann aufgestanden, die Hotelangestellten haben uns auch schon erwartet und dann in einen sicheren Raum gebracht und waren ganz aufgeregt und wir waren zu dritt im ganzen Hotel. Also meine Freundin damals, noch jemand, den wir dann kennengelernt haben auf der Reise und ich. Und haben überhaupt nicht überblickt, was denn da gerade passiert ist. Und dann, ja, Storm, Storm, Storm. Okay, ja, da hat es gestürmt, alles klar. Mhm. 2 Tage saßen wir dann im Hotel fest irgendwie, aber immer noch keine Gedanken gemacht, was denn da jetzt wirklich passiert sein könnte alles. Weil Nachrichten und Pressefreiheit gibt es in dem Land ja eh nicht. Also haben wir auch nicht viel mitgekriegt, außer dass die Hotelbetreiber ein bisschen nervös waren, so mit allem. Dann hatten wir im Hotel jemanden noch getroffen, auch einen Birmese, der uns dann aus der Stadt rausgelotst hat, in sein Hotel nach Bagan oben. Bagan ist so eine, weiß nicht, ob du das kennst, diese Pagodenstadt, so ganz alt, wo ganz viele Steinpagoden stehen, Tausende. Mhm. Da gibt es immer so Heißluftballon-Touren, ganz berühmte Bilder sind das eigentlich, die da immer passieren. Und dann sind wir damit rausgefahren, sind auch durch Rangoon mit dem Bus noch 20 Minuten durch die Stadt und haben nur gesehen, okay, hier ist ja ganz schön viel kaputt. Ne? Aber was alles passiert ist, keine Ahnung. Und dann waren wir in Bagan, da gab es natürlich kein Internet, nichts, keine Möglichkeit, unseren Eltern irgendwie Bescheid zu geben. Und dann dauerte es tatsächlich 7 Tage, glaube ich, bis wir mal mitgekriegt haben, was denn da eigentlich passiert ist, dass der Zyklon Nargis damals gewütet hat. Und das ist bis jetzt auch immer noch der schwerste Zyklon in Südostasien gewesen.
Okay, wow.
Der das ganze Delta quasi kaputt gemacht hat. Und wir sind am Abend vorher noch mit dem Boot durchs Delta gefahren, über Nacht. Und das war auch die letzte Meldung, die unsere Eltern von uns hatten. Ja, wir steigen jetzt aufs Boot und fahren jetzt nach Rangoon.
Oh.
Und einen Tag später kam der Zyklon. Und wir waren überhaupt in so einem Urlaubsmodus im Kopf, dass wir, dass wir diese Stücke nicht verbunden bekommen haben, dass das ja vielleicht zu Hause ein Problem sein könnte, wenn die letzte Meldung ist, die Kinder gehen aufs Boot. Und dann haben wir dann irgendwann dann doch geschaltet und haben gesagt, oh Gott, wir sollten uns mal melden.
Nach 7 Tagen.
Aber es gab, ja, 7 Tage waren es dann, glaube ich. aber es gab halt kein Internet. Und Mobilfunk auch nicht. Und irgendwann waren wir dann in einem Hotel, da gab es dann eine Internetverbindung, wo man jeden Tag mal probieren konnte, ob was rausgeht oder nicht, eine E-Mail. So, und da haben wir eine E-Mail geschrieben an eine Freundin, weil wir unsere Eltern natürlich auch nicht gleich beunruhigen wollten, weil wir wussten nicht, ja, jetzt ist halt hier ein Zyklon gewesen, aber ob das jetzt in Deutschland irgendwie in den Nachrichten war oder nicht, keine Ahnung. Haben dann erstmal nur einer Freundin eine Mail geschrieben, die ging dann auch raus und 2 Minuten später gab es die Mail zurück, seid ihr verrückt? natürlich wissen wir hier, was passiert ist und alle drehen durch. Während wir uns halt die Sonne auf den Bauch haben scheinen lassen, haben sich unsere Eltern echt große Sorgen gemacht und auch die Freunde. Und das Blöde war halt wirklich, wie rammdösig wir im Urlaub uns dann die Sonne auf den Pelz haben scheinen lassen, ohne zu merken, was denn eigentlich um uns herum passiert ist. Das haben wir dann noch mitgekriegt, richtig mitgekriegt auf dem Rückweg, weil man kam gar nicht mehr nach Rangoon rein, sondern wir mussten quasi am Flughafen bleiben, sind dann ins Flughafenhotel gegangen und da hatten wir dann das erste Mal, das war dann, glaube ich, 10 Tage später oder fast 2 Wochen später, das erste Mal CNN und haben dann die ganzen Bilder gesehen. Damals waren die ganzen Hilfstransporte so noch draußen geblieben und durften nicht ins Land und so. Und da saßen wir in unserem Hotelzimmer in diesem leeren Airport-Hotel, wo wirklich niemand war außer uns und ein paar Angestellten und haben halt diese Bilder gesehen von, am Ende waren es 130.000 Tote oder so. Und wir waren eigentlich mittendrin und haben es nicht gereilt. Und diese Ignoranz, die wir uns da im Urlaub angefressen haben, die hat uns dann ganz schön überrollt nochmal im letzten Moment. Ja, gute Laune.
Was für eine Geschichte. Also natürlich ist es erstmal wunderbar und das Allerwichtigste, dass euch nichts passiert ist. Und ich habe gerade so zwischendurch gedacht, als du erzählt hast, naja, bei euch ist vielleicht das Glas einfach nur halb voll gewesen die ganze Zeit. Und ihr wart vielleicht naiv oder habt euch davon gar nicht verrückt machen lassen. Aber tatsächlich nicht ohne. Das hätte ja auch so richtig, richtig schief gehen können. Ne? Also.
Genau, also es war körperlich knapp so, dass wir dass wir hatten das Glück, dass wir jetzt ein richtiges Steinhaus erwischt haben. Das war ein bisschen wie bei den drei kleinen Schweinchen, ne? Also hätten wir jetzt in so einer Holzhütte im Delta gesessen, dann hätte es uns das auch das Leben kosten können.
Ja.
Haben wir jetzt nicht. So, da hatten wir dann das große Glück, ne?
Aber da deine Freundin die Reise gebucht hatte, ist sie deine Ex-Freundin geworden. Also für mich vollkommen verständlich, finde ich. Also das ist natürlich ganz klar, genau. Wie lange ist das jetzt? 2005 hast du gesagt, ne? Oder?
2008,
okay.
Ja. Und das dann
da war ich noch so jung, da konnte ich mich nicht an die CNN-Nachrichten erinnern. Das war weit vor meiner Zeit. Okay, aber immer eine super Story zu erzählen, weil man die Stimmung runterziehen möchte. So.
Weihnachten,
bei irgendwelchen Freunden.
Nee, so. Wenn ich Ärger mit meinen Eltern habe, sage ich, sei froh, dass ich noch da bin.
Ja? Seid froh, dass ich mich nach 14 Tagen gemeldet habe, obwohl wir nach 7 Tagen Internet hatten. So, genau.
Genau.
Aber wie war die Ausreise? Also das ging dann noch ganz gut? Oder wart ihr sowieso noch ein paar Tage da?
Nee, wir waren halt wirklich dumm. Und
schön, wie du es immer betonst. Ich möchte ja das wirklich nicht aussprechen, du sagst, wir waren richtig, richtig dumm.
Wir hatten einen Flug von Bagan runter nach Rangoon wieder. Ja. Wo wir dann halt am Flughafenhotel gestrandet waren. Am nächsten Tag sollte es dann weitergehen nach Bangkok, ne? Weil wir mussten quasi raus aus dem Land auch.
Ja.
Und das Ticket, was wir dann in Bagan gekauft haben, sagte halt irgendwie, okay, ihr kommt am Donnerstagabend um 22.30 Uhr in Rangoon an und fliegt am Mittwoch, am Freitag um 1 Uhr morgens nach Bangkok. So. Dumm, wie wir halt waren in der Zeit, haben wir gedacht, naja, haben wir den ganzen Tag noch dazwischen, ne? Anstatt nur 2 Stunden. Und haben uns dann halt in dieses Hotel eingemietet für eine ganze Nacht. Und den ganzen Tag konnten das Hotel auch nicht verlassen. Und sind dann nächste Nacht wieder zum Flughafen, zur Abflughalle. Und dann guckte uns die freundliche Flughafenmitarbeiterin an und sagte, your flight was yesterday. So, und
das ist nicht dein Ernst. Also ja, Liebe macht dich nur blind anscheinend. Das ist doch dumm.
Ja, und dann machte sie eine dramatische Pause und sagte dann, but no problem, we have enough space. So. Und so war es dann auch, wir waren fast die Einzigen an Bord, das ging dann. Aber sind wir also quasi doch mal mit dem doppelten blauen Auge da rausgekommen.
Okay, also ihr seid einmal mit 24 Stunden Verzug. Zum doppelten Preis nehme ich an, oder? Also musstet ihr wahrscheinlich
zweimal. Nee, die waren dankbar, dass wir raus waren dann.
Na denn, also, es ist okay. Es ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber du bist ja seit 2008 wieder erfolgreich zurück nach Deutschland gekommen. Und ich weiß nicht, hast du noch Kontakt zu deinen Eltern oder wurde das komplett eingestellt danach?
Meine Eltern dulden mich noch ab und zu, ja.
Sie dulden, okay. Aber nur noch per Skype oder FaceTime mit vorheriger Ankündigung, damit sie genau wissen, wo du bist, genau. Ach, okay, perfekt. Krasse Story auf jeden Fall. Also, warst du seitdem noch mal da, oder?
Nee, in Gedanken ganz oft tatsächlich. Aber hat sich dann irgendwie nicht mehr ergeben. Also es war immer noch mal im Kopf und wird auch irgendwann noch mal passieren. Weil es war meine erste Südostasien-Reise. Und meine damalige Freundin war öfter da unterwegs. Und ich hatte immer Schiss vor Südostasien, weil ich als Kind so viel Weltspiegel geguckt habe, glaube ich. Und ich immer nur die roten Khmer mitgekriegt habe und die sich irgendwie Asiaten gegenseitig töten. So. Und da hatte ich immer Angst und war dann ganz, ganz froh, da gewesen zu sein. Und Myanmar hat da das Bild bei mir doch sehr zum Positiven gewendet, trotz der Naturkatastrophe. Aber da konnten die ja nichts für.
Rehabilitiert also. Aber ich kann dir sagen, Kai, Angst ist dumm. Ja, Angst ist kein guter Freund. Genau. Perfekt.
Also egal wie, Ignoranz, Angst, alles.
Alles ist dumm und hält eigentlich nur auf. Genau.
Sehr gut.
Ich habe aber vorhin, als ich dich so quasi angekündigt habe, ich habe mir eine riesige Liste gemacht, einfach mal so ganz egoistisch gesagt, fast mit Grimme-Preis-Träger. Du musst es da mal abholen. Ich glaube, da gibt es eine Geschichte, die du uns erzählen magst. In Mal damals, da gab es ein Bergfest der Grimme Jury-Sitzung. Erzähl uns mal davon.
Genau, also ein bisschen ausholen. Das Ding ist, ich habe damals bei der ersten Staffel vom Neo-Magazin, also der primären Staffel, mitgeschrieben. Das heißt, ich habe irgendwie Redaktion mitgemacht und ich habe ein paar Gags geschrieben. Die Betonung liegt auf ein paar, weil am Ende hat Jan dann doch ganz, ganz viel selber gemacht und alleine gemacht. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich in jedem Abspann natürlich drüber gelaufen und war in den offiziellen Einreichungen dann
so, now we are talking.
Autor.
So, richtig. Ne?
Ja, ja. So, als Autor wurde ich dann, auch als ich nicht mehr fürs Neo Magazin in der Pseudo-Festanstellung tätig war, sondern nur als freier Autor, war ich dann aber eingeladen, so vom Grimme-Institut. Ne? Und zusammen mit meinem damaligen Mitautoren, Kollegen, der auch eine Einladung bekommen hatte, wussten wir beide nicht, ja, jetzt haben wir eine Einladung, gehen wir da denn hin oder was? Weil es äußerte sich niemand von der Produktionsfirma dazu.
Na klar, sonst wärst du ja, pass auf, dumm.
So, und da haben wir dann gedacht, ach, weißt du was, ich bin ja eingeladen, was soll's, dann fahre ich doch einfach hin. Ne? So, auch wenn ich gerade aktuell eigentlich nicht mehr mit ihnen arbeite. Ich bin ja jetzt für das, was wir da geleistet haben, eingeladen. Aha. Und da wir eh in so einem komischen unausgesprochenen Stadium miteinander waren, die Produktionsfirma und ich, habe ich gesagt, den Spaß gönne ich mir. Und habe unseren Teenie-Autor mit eingepackt und wir sind nach Mahl gefahren, hatte meine Einladung ja dabei und haben dann diese schönen Moment der Begegnung gehabt, als dann das Produktionsteam dann auch da war und ein bisschen sparsam guckte und fragte, was ich denn oder was wir denn hier machen würden. Und da habe ich gesagt, ich bin eingeladen, ne? Warum soll ich nicht kommen? Da konnte man auch nicht mehr viel gegen sagen. Und dann war diese 2,5, 3 Stunden oder was das gedauert hat in Mahl, war wirklich ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Sowas habe ich ganz selten gesehen. Also ich habe fürs Fernsehen nicht so viel gearbeitet, ein bisschen was gemacht, ein paar auch tolle Leute kennengelernt, viel Blase gesehen, was auch zu erwarten war natürlich, aber das, was da bei diesem Bergfest vonstatten ging, war wirklich speziell. Also ich musste immer mal sagen, pass auf, Kai, das ist hier der Grimme-Preis, der kommt von der Volkshochschule. Ne? Machen wir uns mal nichts vor, das ist ein Preis von Volkshochschulen. Mhm. Es haben sich allesamt so unfassbar wichtig genommen. Das war ganz aufregend. Dieses Bergfest funktioniert so, das ist quasi in der Mitte der Jury-Sitzung. Also die Jury sitzt von Montag bis Freitag zusammen. Aha. Und am Mittwochabend, glaube ich, Mittwochabend ist dann das große Bergfest. Dort sind dann all die Nominierten eingeladen, um mit den Juroren zu sprechen. So, nicht offiziell, also ne, so Hintergrundgespräche oder Schleimereien oder Koketterie ist dann an der Tagesordnung. Und jedenfalls bei dem einmal, bei dem ich da war, war das zu beobachten. Und es gab wirklich die interessantesten Begegnungen. Ich habe einen Regisseur getroffen, der macht so Polizeirufe und Tatorte, war für so einen Polizeiruf mit schlechtem Ton irgendwie auch nominiert. Und tat aber die ganze Zeit so, als wüsste er überhaupt nicht, was er da soll und warum müsste er mit diesen Leuten reden. Sobald man aber nicht genau hingeguckt hat, redete er mit jedem. Ja? Und, aber auch jedem ist falsch. Es ging immer um diejenigen, die natürlich dann auch in der Jury zu dem Thema dann auch saßen.
Diejenigen, die er sieht, natürlich. Den Rest sieht er ja nicht. Ja, klar. Ja, ja, ja. So.
Und also dieser Jahrmarkt der Eitelkeiten war Wahnsinn. Und am besten hat mir eigentlich gefallen damals der Olli Dittrich, der auch Namen darf man nennen bei dir, ne?
Ja, du hörst eh keine zu, absolut.
Sehr gut. Der Olli Dittrich, der mit seinem Seidenschal und Habitus durch diese Gegend schlawenzelte und nur darauf wartete, dass man ihn doch nun anspräche. Er war nominiert für irgendein Mimikry von irgendeinem Format, das er da nachgestellt hat. Ich glaube, Frühstücksfernsehen oder sowas.
Wann war denn das überhaupt? Also in welchem Jahr warst du da?
2013, 14, so um den Dreh.
Okay.
Und das war eine große, wirklich ein großer Spaß, das zu sehen, wie er mit einem Habitus von wegen, also sprich mich nicht an, aber warum sprichst du mich eigentlich nicht an? in diesem Raum stand und wie dann auch ganz viele der Juroren aus anderen Abteilungen dann immer so um ihn rumschlawenzelte und so. Das war wirklich eine ganz, ganz eigentümliche Mischpoke, die sich da gefunden hatte. Und ich da mittendrin, eigentlich mit ein bisschen schlechtem Gewissen, weil ich wusste, okay, ich bin nicht gern gesehen. Also jedenfalls nicht von denjenigen, mit denen ich da eingeladen wurde. Habe mich dann aber dann doch ganz ordentlich verhalten. Also ich habe jetzt da irgendwie kein Familienfestzerstörer gegeben, sondern habe gesagt, warum wir, als ich dann gefragt wurde, warum wir dann mit dem Neo-Magazin den Grimme-Preis verdient hätten. So. Hm. Und was mir denn persönlich da am besten gefallen hätte in dieser ersten Staffel und so weiter und so fort, das habe ich dann auch besten Wissen
der Abspann. Gewissens,
besten Gewissens gemacht. Und ja, hat dann gewirkt. Nämlich haben wir dann den Grimme-Preis gewonnen. Und ich hatte dann bei einem
cool.
Ja, yay, hatte yay. Ich dann einen Plastikorden, habe ich mir ergaunert, den es dann irgendwann für alle Mitarbeiter gab.
Du, da Plastik darf man nicht mehr sagen, auch in dieser Folge nicht. Da musst du jetzt wirklich ein Synonym finden. Nee. Es muss was Bio sein, irgendwas.
Ach so, Bambusorden.
Bambusplakette.
Nachwachsende Bambusplakette, den die Bild- und Tonfabrik dann produziert hatte. Mhm. Den habe ich aber auch nur mit langen Zähnen bei meinem Gegenüber aus der Hand fischen können und sagen, wieso, ich habe den auch gewonnen, gib her.
Also durch Diebstahl.
So ungefähr, ja.
Okay,
ja.
Okay.
Also er hat mich nicht erkannt, ich hatte halt so eine Sturmmaske auf und so, aber muss ja trotzdem.
Ja, jetzt ist es ja verjährt, jetzt ist es auch ja, nicht mehr so schlimm. Glaub ich auch. Okay. Aber Glückwunsch dann doch zum Grimme-Preis, dann habe ich doch nicht so übertrieben.
Nein, ich glaube nicht, ne?
Wie ist jetzt, also da bist du ja nicht mehr, wie ist die Stimmung mit Jan Böhmermann? Ist okay oder sprechen nur noch die Anwälte miteinander?
Die Anwälte, den Kampf würde ich verlieren, weil das kann ich mir nicht leisten, ne? Dass ja, okay. Der für Anwälte da aufhört. Okay. Also bei Jan ist dann tatsächlich so, ich bin ja über Jan überhaupt zu diesem Job gekommen. Ne? Ich habe damals, er hatte diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Late-Line-Radiosendung gehabt, so eine Call-In-Sendung. Die hatten immer ein offizielles Thema, aber Jan hat eigentlich sich nie dran gehalten und hat eigentlich nur Leute auflaufen lassen am Telefon. So. Und da habe ich dann angerufen, weil ich mal gucken wollte, weil ich ihn immer super fand und wollte mal gucken, irgendwie kann ich da standhalten, 20 Minuten, Viertelstunde, wie lange wir da miteinander reden würden. Und das habe ich dann gemacht und das waren sehr, sehr nette Telefonate, die wir geführt haben, sehr lustig, die dann auch über den Äther gingen und dann schrieb er mir bei Facebook irgendwann danach, ob ich mal Zeit hätte, er würde was Berufliches bequatschen wollen. So. Und das haben wir dann gemacht. Und damals, bevor das Neo-Magazin dann rauskam, war eigentlich das Ziel, Fernsehen zu machen mit Leuten, die noch kein Fernsehen gemacht haben. Ne? Mhm. Also die mit dem frischen Blick in das ganze Medium da reingehen. Das haben wir dann auch gemacht, haben einen ganz tollen Piloten, glaube ich, entwickelt im kleinen Team, relativ kleines Team, haben den Piloten gedreht, dann war lange Pause und dann gab es Marktforschung und danach war es dann Fernsehen und Fernsehen der klassischeren Art. Und das ist halt da ein bisschen so der Hintergrund gewesen. Ich fand ihn als Macher immer großartig, so.
Ja.
Und hatte aber dann wirklich unterschätzt, dass dass ein Gespräch am Telefon in einer Talk-In-Sendung was anderes ist als ein Gespräch auf mehr oder weniger Augenhöhe im Büro. Ja? Denn da ist er nicht auf Sendung und wenn du nicht auf Sendung bist, dann agierst du halt auch anders. So. Ja? Er ist jetzt nicht der, aber das sagt er selber auch, geselligste Typ unter der Sonne. So. Das, was er kann, ist famos. Hat auch die Sachen super gemacht. Das war dann eher eine Enttäuschung auf anderer Ebene, warum wir dann da mit ein bisschen Misstönen dann auseinandergegangen sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe die Zeit da schon als sehr lehrreich empfunden, aber vor allem lehrreich in Sachen Menschen einschätzen, Menschenkenntnis und dann doch tatsächlich weniger lehrreich in Sachen TV-Produktion, weil am Ende das, was ich am meisten gemacht habe, was mir dann am meisten Spaß gemacht hat, neben den einzelnen Gags, den One-Linern, waren dann Interviewfragen und Interviewszenerien zu entwickeln. Ne? Das war in der Zeit dann irgendwie dann das, worauf ich mich dann gestürzt habe, weil es irgendwie nichts anderes gab, weil
der Rest
vom Chef selber gemacht wurde.
Wie lange war jetzt die Zeit insgesamt dort?
Die waren, also Pilot, dann lange Pause, dann erste Staffel waren dann, glaube ich, 3 Monate, 4 Monate. Dann habe ich noch zwei Staffeln noch als freier One-Liner-Autor mitgeschrieben. Und dann mit dem Shiny Floor bin ich dann ganz rausgegangen.
Also so ein knappes Jahr oder so? Vielleicht?
Anderthalb, ja. Also mit einem Pipapo anderthalb,
ja. Anderthalb Jahre, okay. Ja. Okay, aber es ist ja das, also du hast es ja schon gesagt, du bist da mehr oder weniger reingeschlittert, beziehungsweise war das ja jetzt kein fester Plan, dort mal als Autor in dieser Sendung zu agieren. Ich habe dich ja jetzt auch schon so ein bisschen so verfolgt und ich kenne ja auch so deine Stationen im Leben. Es gibt aber sicherlich, und das ist auch eine Frage, die du selbst von dir wissen möchtest, beziehungsweise wir wollen deine Antwort haben. Von welchen Träumen hast du dich denn allgemein verabschieden müssen? Verabschiedet oder verabschieden müssen? Manchmal wird einem die Entscheidung ja auch abgenommen.
In dem Fall wäre sie abgenommen worden, wenn es denn mein Traum gewesen wäre. Das war es halt dann nicht. Also ich hätte mir was anderes erträumt von der Art, wie dann die Sendung entsteht. Aber nee, das mit den Träumen bezieht sich dann vielleicht eher auf das, was du in deiner tollen Eingangsbeschreibung meiner Person irgendwie auch erwähnt hattest. Geht es vielleicht eher um die Schauspielerei. Ich hatte damals in der Schule natürlich auch wieder bin ich über meine eigenen Füße gestolpert, mehr oder weniger, und bin dann plötzlich auf der Bühne gelandet und habe ein paar Jahre Theater gespielt und hatte da Blut geleckt. Also wir haben da eine tolle Theatergruppe gehabt, weil wir hatten keinen Lehrer, der sich da mit uns drum gekümmert hat, sondern wir haben das selber entwickelt. Wir haben selber die Stücke rausgesucht, hatten dann weniger Bildungsbürger Theaterstücke genommen, weniger der eingebildete Kranke, sondern wir haben Woody Allen gespielt, wir haben Ephraim Kishon gespielt, solche Geschichten. Unterhaltung, und das hat irre viel Spaß gemacht. Und wir haben uns
das aber schon noch vom Niveau, das ist ja jetzt nichts, was man einfach so dahin spielt, finde ich.
Nee, genau. Nee, ja. Wir haben da schon ganz, ich glaube, ganz gutes Niveau gehabt, aber am Ende war es halt schon Schultheater, ne? So. Nichtsdestotrotz habe ich da gedacht, kam gut an, irgendwie viele Lobeshymnen. Ja, vielleicht wäre das was, Schauspiel. Ne, wirst du Schauspieler. Und dann habe ich mich beworben an Schauspielschulen damals nach der Schule und bin dann auch eingeladen worden zu verschiedenen Vorsprechen. Hatte dann so grob so einen Plan. Die liegen ja immer so hintereinander. Ne? Man reist dann irgendwie, wenn man es wissen will, reist man dann durch die Nation, fährt nach Stuttgart, Bochum, Essen, München, Berlin. Ich habe es bis nach Hannover geschafft, 64 Kilometer von meinem Heimatstädtchen.
Wow.
Und bin dann dahin und habe schon gesehen, ach du Scheiße, ne? Riesenraum, 1000 Bewerber, 10 Plätze. Nun gut, aber musst du halt dich durchbeißen, ne? Kann man ja machen. Und dann wurden wir alle eingeteilt in so kleinere Gruppen, in 10er-Gruppen dann irgendwann. Und sind dann in Räume gegangen und sollten unsere Sachen spielen. Und man hätte sich die Darstellung der anderen mit angucken können. Oder halt rausgehen und sich konzentrieren. Aber mir war das alles zu aufgeregt. Die waren alle so irre aufgeregt. Und alle redeten schon, als ich ankam, davon, wo sie schon waren, wo sie jetzt noch hingehen, wo sie letztes Jahr vorgesprochen haben, was sie da vorgesprochen haben, bei wem sie vorgesprochen haben.
Und ich hatte klingt wie beim Grimme-Preis.
Ja, stimmt, so ein bisschen. So, und aber diesmal war allen klar, dass sie was wollen. Ne? So, okay, und ich stand da und habe große Augen gemacht, weil ich weder die Namen noch die Schulen kannte. Ich bin da ganz blauäugig rein. Habe dann meine drei vorbereiteten Stücke irgendwie zur Hand gehabt. Hab mich dann lieber in den Raum mit reingesetzt, um mir anzugucken, was die anderen denn so machen. Und die waren super, ne? Das war alles, ich fand das alles gut. Ich hätte mit allen gesagt, boah, geil, lass uns was machen, super, super. Hab selber gespielt, fand es auch ganz okay, wurde dann unterbrochen an einer relativ prägnanten Stelle in dem Stück. Was war es denn? Heiner Müller, Hamlet-Maschine hatte ich da gemacht. So ein ganz kleiner Part. Und so, und dann wurde ich da unterbrochen. Ja, danke, danke, danke. Das war's, vielen Dank. Ja, nee, das reicht nicht. Das war nicht, das war nicht variabel genug. So, und da habe ich gesagt, naja, also wenn Sie mich genau an der Stelle unterbrechen, wo die Variabilität einsetzt, ne, weil es da gerade einen Bruch im Text und im Charakter gibt, dann ist es auch leichtes zu sagen, das war jetzt nicht variantenreich genug. Für mich war es dann, da war ich da ein bisschen patzig so und dann wurde ich auch blöd angeguckt und hab dann gesagt, ja, okay, dann nicht. Bin dann so raus und hab dann die anderen 10, die anderen 9 getroffen, die auch alle nicht weitergekommen sind. Und ich habe gedacht, boah, Wahnsinn, ihr wart doch alle gut, was soll das denn, ne? Ja, scheiße, ja, fahren wir morgen zusammen nach Bochum, so. Und ich habe überlegt und habe gesagt, warte mal, nee, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt schon nicht mehr. Wenn es das ist, ist es das nicht für mich. Und dann gab es dann, kurze Zeit später, gab es eine ganz tolle Dokumentation über die Spielwütigen, hieß sie, glaube ich. Das war ein paar Jahre später, glaube ich. Eine Dokumentation über Schauspielschüler, die dann auch angenommen wurden und so weiter und so fort. Und als ich das dann gesehen habe, den Alltag, wusste ich, das wäre nicht das Richtige gewesen. Aber der Traum war trotzdem da. Und ich habe dann, als ich gegangen bin, gesagt, okay, Schauspielschule ist nicht das Richtige. Ich werde so entdeckt. Ist nicht passiert.
So, und schon bist du beim Podcast, weil es so wunderbar funktioniert hat. Nee, aber genau, es gibt ja in der Tat auch ganz viele Schauspieler, die ja erst beim 4., 5., 6., 7., 8. Mal aufgenommen wurden. Ich habe mich auch mal bei einer Schauspielschule angemeldet, da war ich, glaube ich, 27 oder so, also schon war vor ein paar Jahren erst. Und
ich wollte ja sagen, ich habe dich doch letzte Woche da gesehen.
Ja, also danke, genau. Du musstest aber draußen bleiben. Auf jeden Fall wurde ich sofort und ganz missgünstig abgelehnt. 26 ist das Höchste. Tschüss, ja, genau. Also man ist dann tatsächlich schon zu alt gewesen. Aber nun gut.
Okay, diese Oberflächlichkeit, ne?
Wahnsinn. Diese Oberflächlichkeit, genau. Das heißt, also so wie du es gerade gesagt hast, hast du den Traum nicht ganz aufgegeben. Du hast nur den Traum aufgegeben, über eine Schauspielschule Schauspieler zu werden. Oder ist es jetzt völlig, oder hast du einen großen Haken dran gemacht?
Dann habe ich einen großen Haken dran gemacht. Das ist jetzt ja dann auch weit über 20 Jahre her inzwischen.
Aber du warst doch bei, wie heißt das nochmal, Unsere Eltern oder so?
Andere Eltern jetzt,
genau. Andere Eltern, TNT.
TNT Comedy.
TNT jetzt Comedy.
Überall zu kaufen bei iTunes und Amazon und so.
Wird natürlich genau, sofort in die Shownotes verlinkt.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dann ist es dann doch manchmal so, das dann unverhofft passiert plötzlich, sodass ich jetzt einen ganz, ganz kleinen Gastauftritt in der TNT-Comedy Andere Eltern bekommen habe, spielen durfte. Und das hat halt großen Spaß gemacht. Und da ist so ein bisschen das, was ich so verschüttet hatte an Traum, ne, so ein bisschen wieder geweckt worden vielleicht. Weil ich gedacht habe, das hat echt Spaß gemacht. Also das war jetzt nur eine Stunde Dreh. Das Format war natürlich auch prädestiniert für mich in dem Moment, weil es Improv-Format ist. Also es gab quasi die Szene, der szenische Ablauf, aber es gab keinen Text. Und es wurde improvisiert und das hat irre viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann das Kribbeln gespürt letzten Herbst, als wir das aufgenommen haben, wo ich gedacht habe, vielleicht wäre das doch nochmal was. Allerdings habe ich jetzt auch schon so Theatergruppen gesehen mal, die es so auf Hobbyniveau machen und dann in irgendeiner Kneipe spielen und so. Und da sehe ich mich dann doch leider nicht. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber so dieses
das Spiel sich halt ganz groß, ganz klar, definitiv. Und ich lade auch alle damit ein, liebe Regisseure und Produzenten und auch liebe Grimme-Preis-Jury, natürlich mich kontaktieren, ich werde dann alle Anfragen bezüglich Kai weiterleiten, beziehungsweise vielleicht greife ich auch noch ein bisschen was ab, aber
nicht man so weiß viel, ja nie. Ich muss mir einen guten Anwalt leisten dann irgendwann. Darfst du nicht so viel Provision nehmen. Muss was übrig bleiben.
Das passt schon auf jeden Fall. Ich bin ja total bescheiden. Okay. Aber gab es da mit irgendwelche Schauspieler oder beziehungsweise irgendwelche Prominente, mit denen du so zusammengearbeitet hast oder mit denen du das wünschst?
Mit denen ich mir was vorstellen kann? Also jetzt
nicht vorstellen, sondern mit denen du zusammenarbeiten möchtest.
Schauspiel? Nee. Da ist tatsächlich, also ich habe, glaube ich, gemerkt, dass ich eher, dass ich dieses, das Drehen noch besser finde, als das auf der Bühne stehen.
Und die richtigen Schauspieler sagen immer, Theater spielen ist das richtige Schauspiel und nicht das vor der Bühne stehen, vor der Kamera stehen.
Und die, dass ich eher drehen wollen würde, ne, was natürlich noch absurder ist als Bühne. Und was ich da drehen würde, das wäre mir eigentlich, glaube ich, fast egal. Also,
fast
solange egal. Ich angezogen bleiben darf.
Ah, okay. Also du hast schon einen Katalog, was die No-Gos wären bei Kameraaufnahmen. So unten rum und ohne ist jetzt nicht so für dich. Okay, da werden wahrscheinlich, da muss ich die Hälfte der Anfragen tatsächlich, darf ich die nicht weiterleiten. Naja, ja,
untenrum, okay. Untenrum ist ja alles gut. Also ach, untenrum oben kann ich gerne hängen lassen.
Ah, obenrum ist dein Problem quasi. Du, da obenrum kann man gut, man kann also mit Licht, also mit Ausleuchten viel
das machen. Ist, genau, machen wir wie bei den schwangeren Schauspielerinnen, die in irgendwelchen Serien dann immer plötzlich Kissen auf dem Schoß haben oder hinter ihren genau. Handtaschen sich verstecken, um den Bauch
oder kennst du noch diesen ominösen Auftritt von Michael Jackson bei Wetten, dass? Er hatte seinen eigenen Lichtstaff dabei, die ihn so hell ausleuchten, dass keine Falte, keine Mimik mehr zu sehen ist. Ja, so, das können wir bei dir auch machen. Genau. Sehr der gut. Bart ist ein bisschen nachgewachsen. Du hast dich ja coronamäßig glatt rasiert. Ist ja schon wieder da. Von daher wird das kein Problem sein. Ja. Genau. Und ich sehe gerade so, du hast tatsächlich, mach mal die Jacke auf, ein Take That T-Shirt an. Natürlich. Ich glaube, das ist das, wenn man mit deinem Namen in Verbindung kommt, dann kommt man auch mit Take That in Verbindung. Aber gibt es auch noch andere, oder das andere kann ich jetzt mal streichen, die nächste Frage, andere Promis, mit denen du entweder was hattest oder für die du geschwärmt hast? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Mit denen ich was hatte? Nee.
Na, kann ja sein.
Ich habe einmal ganz schüchtern neben der leider viel zu früh verstorbenen Astrid North gestanden, Sängerin der tollen Soulband in Cultured Pearls früher. Und da war ich großer, großer Fan von und stand mal auf einer Firmenveranstaltung, wurde sie gebucht mit einem Gitarristen nur zusammen.
Oh, und da hört es aber schon meistens auf für Prominente, wenn man bei Firmenveranstaltungen gebucht wird.
Ja.
Oje, oje, oje.
Und da standen wir ganz nah beieinander und ich habe wirklich mehr als ein kurzes Hallo habe ich nicht hingekriegt. Das war ganz, ganz peinlich. Aber die fand ich super. Für die habe ich einen wirklichen Softspot gehabt.
Softspot, sehr schön. Und für wem hast du noch geschwärmt? Also gibt es noch welche?
Ja, also mein also die große Liebe meines Lebens, bis ich meine erste große Liebe kennengelernt habe, war Kim Basinger. Like, wer sie noch kennt.
klar, also schon.
Klar. Ja. Kim Basinger fand ich so großartig. Sie war für mich so ein bisschen der Zufluchtsort. Ich hatte dann irgendwie keine Freundin und alle hatten irgendwie Freundinnen. Und ich habe gesagt, nee, ich warte, bis ich jemanden finde, der ist wie Kim Basinger. Mhm. Und da konnte ich bei mir auf dem Dorf halt lange warten. Hatte aber auch eine gute Ausrede. Habe gesagt, nee, komm, ist noch nicht das Richtige dabei gewesen.
Die Kim kommt nachher, ich kann jetzt nicht, tatsächlich.
Ja, genau.
Ja.
Stattdessen habe ich dann bei Nachbarn durfte ich dann die TV-Zeitschriften durchblättern der letzten 10 Jahre und habe mir Kim ausgeschnitten, sobald ich sie irgendwo gefunden habe und hatte dann einen kleinen Schrein an der Wand.
Ein Altar, das hab ich mir gedacht. Ja, weil Kim war ja Ende der 80er oder Anfang der 90er oft in den Zeitungen, nehme ich an.
Ja, war gar nicht so selten. Ne? Hatte was mit Prince am Laufen und war im Batman-Film und so. Da war dann schon eine Menge Kim Basinger zu bekommen.
Und die Zeit mit Alec Baldwin und vergessen.
Ja, die habe ich vergessen. Die habe ich verdrängt.
Die ich glaube, sie auch. Die Anwälte nicht. Die sind immer noch zu Gange. Aber sie, glaube ich, auch, ja.
Und die freuen sich, weil es viel, viel Geld gegeben hat.
Mhm, ich weiß, ja.
Genau, nee, also die Kim Basinger, das war so die große Sehnsuchtsfigur und wurde dann später mal kurzzeitig abgelöst von den Spice Girls, von allen fünf und
alle fünf?
Nee, eigentlich nur Scary, aber ich habe dann tatsächlich gemerkt, dass es dann
ist aber das Gegenteil von Kim Basinger, oder? Also Scary Spice?
Ja, muss
Mel B ist das gewesen, ne?
Genau, Mel B.
Ja.
Ich habe dann, ich habe die Spice Girls damals 99 oder wann das war, waren die auf Deutschland-Tour und da habe ich die auf 2 Konzerten gesehen und habe da gemerkt, dass ich mich auf jedem Konzert dann doch in eine andere verschossen hatte nochmal. Und Mel B. mir dann eher auf den Senkel ging. Okay. Einmal war es tatsächlich Vicky und das andere Mal war es Baby, Emma. Und da habe ich gemerkt, ach komm, eigentlich egal, Hauptsache Spice Girl. Ne?
Hauptsache spicy, definitiv.
Hauptsache genau. Spicy.
Und ja, Mel B. und Kim Basinger haben auch eine große Gemeinsamkeit gerade. Beide können das Gesicht leider überhaupt nicht mehr bewegen.
Leider,
ganz, ganz, ganz böse. Kommen wir mal zu deiner letzten Frage, die du selbst mitgebracht hast. Das ist ja ein Teil des Konzeptes hier bei Mats ab. Die muss ich vorlesen, weil ich glaube, gelesen ist sie lustiger als vielleicht gesprochen, aber ich lese sie trotzdem mal, weil sie ist großartig. Worauf achtest du, lieber Kai, auf deinen BMI oder dein IMDb? Die es nicht wissen, die dürfen natürlich jetzt googeln, aber sie ist schon phänomenal. Und erklär mir mal gleich, warum du dir diese Frage ausgesucht hast.
Ich achte eher auf mein IMDb tatsächlich, denn ich kenne mein BMI nicht. Bei meinem IMDb weiß ich, dass da immerhin Neo Magazin steht. Wahrscheinlich hat die Grimme Jury da nachgeguckt, wer hat denn fürs Neo Magazin gearbeitet. Den lade ich mal ein. Das steht da bei mir tatsächlich. Jedenfalls ist das, was ich weiß. Und von meinem BMI habe ich gar keine Ahnung.
Ach, der ist zwischen 18 und 23, wenn ich das so sehe.
23 ist noch okay, ne?
Es ist noch unter Übergewicht.
Das schaffe ich dann tatsächlich. Also ich habe so eine Man-Boob habe ich. Die wird das nicht so.
Eine hast du nur.
Einen habe ich nur, ja. Das ist halt eine, das, warum ich oben ohne nicht mache. Unten ohne gerne, liebe Regisseure. Aber oben ohne muss ich immer was über der rechten Schulter hängen haben.
Du, das kann man alles retuschieren, es gibt da Body-Double. Aber ab Gesicht geht dann schon wieder, oder? Weil dann kann man
Genau. Also eigentlich rund um, sagen wir so, Radius 10 cm um den Nippel sollten wir
pixeln. Ja, aber das geht ja, weil 10 cm um den Nippel, da kann man zwei Victoria Beckhams rüberlegen, das ist gar kein Problem. Das kriegt man dann super kaschiert. Okay. Ja, Mensch, perfekt. Dann würde ich mal sagen, Kai, du hast deine Fragen gut überstanden, aber es ist ja auch das Einfachste hier. Jetzt will ich mal zu meinen Fragen kommen.
Ja, spannend.
Und sie dir bombardieren, die du ja vorher auch noch gar nicht kennst. Und zwar habe ich ja die Fragen auch nochmal für Leute, die vielleicht das allererste Mal eingeschaltet haben. Aber in Klammern, schämt euch, ja, schaut euch bitte oder hört euch auch die anderen Folgen an. Habe ich mir jetzt auch Fragen ausgesucht, in der gleichen Hoffnung, dass sie dir eventuell noch nicht gestellt wurden. Wenn ja, hebt die Hand oder beantworte sie einfach gar nicht oder beantworte sie trotzdem und sag's hinterher. Ich würde aber gerne von dir wissen, jetzt mal Butter bei der Fische, wir haben schon ein bisschen über die Abgründe der Menschheit gesprochen im Showbusiness bezüglich des Grimme-Preises. Welches Klischee der Branche oder der Showbranche passt am besten zu dir? Du durftest ja schon ein bisschen schnuppern.
Eitelkeit.
Ist das so? Okay.
Ja, ich glaube schon. Also dieses, ja, also ich bin insofern eitel, als dass ich meinen eigenen Kopf schon habe, meinen eigenen Stil, glaube ich. Okay. Der sieht, also ich werde jetzt 43, wenn ich mit meiner goldenen Lakers-Jacke rumlaufe, dann gucken Leute schon manchmal ein bisschen irritiert. So. Und dieses bisschen Exaltierte im Sein, das ist mir da öfter begegnet in dem ganzen Puff.
In dem ganzen Puff. Ich habe gerade so überlegt, du bist ja in Köln, richtig?
Ja.
Ich glaube, du musst nach Berlin kommen. Ich glaube, da kannst du komplett ohne gehen und auch mit deiner goldenen Jacke und darunter gar nichts. Ich glaube, es würde niemanden interessieren. Ich glaube, du würdest hier keine bösen oder komische Blicke kaschieren oder haschieren. Nee, wie sagt man denn?
Einfangen?
Kassieren. Ja. Mensch. Kassieren.
Rechnung kommt.
Rechnung. okay, ja. Okay, also Eitelkeit ist es. Okay. Hätte ich jetzt bei dir so gar nicht erwartet.
Nee, also ich glaube, es ist ja schon noch eine, wenn man das so sagen kann, eine eigenermaßen gesunde Eitelkeit. Also ne, ich habe halt, so einen speziellen Stil. Ich trage dann auch irgendwie mal meine Football-Jerseys oder meine Basketball-Trikots und das mache ich ja nicht, weil ich mich damit hässlich fühle, sondern irgendwie, weil ich denke, nee, schön sehe ich auch nicht damit aus, aber ich trage es halt gern so. Und,
genau, du möchtest auch, dass alle das sehen, dass du es trägst wahrscheinlich.
Ich möchte, dass alle sehen, dass ich einen guten Geschmack habe, was Basketball-Trikots angeht. Auch wenn die denken, was ist denn das für ein Stil, im Basketball-Trikot rumzulaufen. Ne?
Da war es ja jetzt Anfang des Jahres wahrscheinlich sehr schwer für dich, weil du hast ja, glaube ich, eine lange Zeit jeden Tag deine Kobe Bryant-Kollektion, sag ich mal, getragen, oder?
Ja, genau. Da hatte ich dann endlich mal einen Anlass. Es ist ja in Köln ja auch mal so, dass sobald
Karneval endlich mal ein Anlass. Endlich mal ein Anlass.
Ja. 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 Sobald Karneval ist in Köln, kann ich endlich wirklich alles rausholen und kann auch meine Eishockey-Polster noch unter meine Football-Trikots anziehen und fühle mich so, wie ich eigentlich auch tagsüber eigentlich gerne rumlaufen würde. Und ich sage dann immer, das ist keine Verkleidung, das sind endlich normale Klamotten. Ne? Aber hier geht es als Verkleidung durch, das ist dann auch okay.
Hauptsache, genau, 10 cm plus minus, die Nippel sind bedeckt, das habe ich mir gemerkt. Okay, die Anfrage, die werde ich dann entsprechend auch weiterleiten. Okay. Ja, perfekt. Kommen wir nochmal auf Jan Böhmermann, den wir doch alle sehr schätzen. Gibt es denn eine Line oder einen Satz oder einen Witz, den man von dir kennen müsste?
Kennen müsste. Müssen tut man da gar nichts. Was ich ganz gut fand, war, Marius Müller-Westernhagen hat eine neue Single auf den Markt geschmissen. Seine Frau. Den fand ich ganz gut.
Der ist gut. Ich musste kurz überlegen, aber dachte mir, okay, doch.
Ja, der ist ganz gut funktioniert. Also an den erinnere ich mich noch. Ist jetzt ein paar Jährchen her, aber den fand ich.
Der passt auch zu Jan tatsächlich, so als Opener wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, den hat er gar nicht im Neo-Magazin gemacht. Den hat er dann mal bei Sanft und Sorgfältig gemacht. Fest und Flauschig, oder wie es jetzt
heißt. Fest und Flauschig, genau.
Und dann bei dem Vorgänger davon noch. Aber ich bin hinter die Spotify-Paywall bin ich nicht gekommen.
Genau.
Konnte ich mir nicht mehr leisten.
Oh je. Übrigens gibt es jetzt meinen Podcast auf Spotify. Sensationell, oder?
Aber doch free, oder?
Free, absolut.
Vorbildlich.
Natürlich. Und ich muss sagen, eine Line, die man natürlich auch von dir kennt, ist, also du bist ja auch Autor, ich habe dich ja quasi auch benutzt, ja, also wie die Grimme-Preis-Jury. Und zwar, ich glaube, mein erster oder zweiter Satz in meinem Intro ist von dir. Du bist verewigt in diesem Podcast, lieber Kai. Ach,
das mit den Gehörknöchelchen und
Gehirn, Co. Ja, genau, das mit dem Gehirn. Ja, das Gehirn. Mit der anatomischen Ohrphysiologie ist von dir, genau.
Ah, guck mal an.
Siehste.
Dafür schicke ich auch keine Rechnung, ist auch gut.
Du kennst meine Adresse nicht. Derzeit bist du ja auch als Creative Director tätig. Ich habe es vorhin schon angekündigt und du groß posaunt. Wir sind jetzt quasi in den Post-Corona-Zeiten, kann man ja schon sagen. Sag mal ganz ehrlich, wie systemunrelevant ist eigentlich dein Job?
Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich total irrelevant und dann wiederum nicht. Wenn man dann, also ich glaube, das, was diese Corona-Zeit ja gerade so uns wirklich aufs Brot schmiert, ist, wie alles zusammenhängt. Ne? Wie alles wirklich auf der ganzen Welt miteinander zusammenhängt. Und so hängt auch natürlich Werbung und Kommunikation irgendwie auch mit Wirtschaft zusammen, hängt damit zusammen, dass Leute irgendwie ihre Produkte verkaufen können oder an den Mann oder an die Frau bringen können. Das wiederum sichert Arbeitsplätze. Das ist also ein irrer Kreislauf. Aber in Sachen Systemrelevanz im Vergleich zu Kindergärtnern, obwohl die auch im Moment nicht viel arbeiten können, durften.
Sie würden gerne, aber sie dürfen es nicht. Und alle Eltern beten auch dafür, dass sie es wieder können.
Ja, genau. Ja. Da ist es natürlich das ist total egal, was wir machen, ne?
Aber ich glaube in der Tat, das macht was mit einem, oder? Also ich habe auch gelernt, also ich versuche auch immer nur das Positive zu sehen. Ich habe gesagt, okay, ich nehme dieses Zeitgeschenk an. Wir sind natürlich, oder die meisten sind im Homeoffice, haben natürlich etwas mehr Zeit als sonst, können jetzt nicht irgendwie groß rausgehen. Und ich glaube, man besinnt sich auf die, das hört sich immer so pathetisch an, aber auf die wahren, wichtigen Dinge. Man lernt, glaube ich, gut zu verzichten, mit dem Verzicht umzugehen. Und denn, also ich kann das nur von mir sprechen, stellt sich heraus, dass es über die Sachen, die so im Kopf sind, gar kein Verzicht ist, weil sie total egal und unwichtig sind. So, und so einmal den großen Wocheneinkauf reicht vollkommen aus oder jetzt irgendwie täglich shoppen zu gehen oder unnötige Sachen zu kaufen. Und ich habe irgendwie heute auch gerade mit meiner lieben Frau Mama gesprochen und da hatten wir, also wir haben so das Gleiche rausgeschrien quasi. Uns fehlt, glaube ich, das Bummeln, das Schaufensterbummeln, aber gar nicht das Shoppen, weil das ist irgendwie total unwichtig gerade und es würde, glaube ich, auch gerade in diesem Moment, wo halt so viel noch nicht geht, würde es, glaube ich, auch gar keinen Spaß machen. So, und da ist dann eher wichtig, dass erstmal alle gesund sind. Aber trotzdem finde ich es, also ich fand die Frage ganz interessant, die ist natürlich sehr ketzerisch, aber wie verändert sich dahingehend das Mindset, dass man sagt irgendwie, ich arbeite in einem systemunrelevanten Job, der aber trotzdem okay ist, der aber trotzdem da sein soll.
Genau, also das ist, ne, also gerade jetzt mit zwei Kindern zu Hause und Homeoffice und dann waren dann die ersten zwei Wochen waren dann relativ ruhig, haben uns die Kunden auch in Ruhe gelassen. Da haben die auch sich erstmal selber sortieren müssen. Mhm. Jetzt geht es natürlich dann irgendwie plötzlich wieder los und du denkst in dem Moment, ja, aber echt, ich habe jetzt Familie, das ist hier auf dem Schoß sitzen gerade. Die Prioritäten, die ich sonst auch im Kopf immer schon richtig hatte für mich, also dass Familie irgendwie dann wichtiger ist als Job. Jetzt ist das eine Phase natürlich, wo das alles parallelisiert wird und die macht es halt ganz, ganz schwer. Ne? Also du kannst weder für den Job richtig arbeiten, im Job richtig arbeiten, noch wirklich für die Familie da sein. Es ist immer mit einem Ohr, hört man richtig zu, mit dem anderen ist man woanders. Mein kleiner Sohn hat neulich zu mir gesagt, Papa, jetzt guck mich doch mal an, wenn ich mit dir rede. So. Und da habe ich gedacht, hei, ja, ja, hast ja recht. Ne? So irgendwie Handy mit E-Mails wieder zur Seite gelegt, ne, mir noch hingesetzt, mit ihm geredet. Ja. Ist halt dann tatsächlich eine ganz besondere Herausforderung, das zu machen. Und wie du gerade auch gesagt hast, ja, man, ne, dieses Zeitgeschenk. Ich hatte auch zuerst, ich habe mir noch schnell Bücher geholt, als das losging. Mhm. Ich bin zu nichts gekommen. Also ich lese jetzt gerade so eine Beatles-Biografie, die habe ich jetzt über das lange Wochenende ein bisschen weiter geschafft. Aber ansonsten ist in den, wie lange sind das? 6, 7 Wochen haben wir jetzt schon? Oder? Fast, ne?
Ja, ich glaube, das geht in die 2 Monate tatsächlich, ja. Also es haben ja alle unterschiedlich angefangen. Ich glaube, ich bin jetzt seit fast 8 Wochen zu Hause, ja.
Ja, genau. Ja. Da habe ich jetzt, glaube ich, habe ein Buch von Anja Rützel über Trash-TV, das habe ich durchgeschafft. Das waren aber auch nur 100 Seiten, das ging. Okay. Und ansonsten schaffe ich da kaum was. Ne? Abends, wenn es dann wirklich mal alle Kinder im Bett sind, auch die Jobs wirklich erledigt sind, bleibt noch mal irgendwie Zeit für 1, 2 Folgen von irgendeiner Serie oder einer Michael-Jordan-Doku oder sowas. Und dann ist auch Schicht im Schacht. Ne?
Ja. Oder für eine Podcast-Aufnahme. Obwohl, die Kinder sind noch nicht im Bett, hast du gesagt. Sie tun nee, noch.
Ich hoffe, die machen mir gleich einen Drink. Ich hab von dir gelernt. Ich habe jetzt Bock.
Genau, das ist jetzt die Anspielung auf mein sehr, sehr halbvolles Glas. Also so wie ich das Leben sehe, ist auch stets mein Weinglas gefüllt bei den Aufnahmen. Okay.
Sehr gut.
Sehr gut. Du hast vorher auch über die Schauspielerei gesprochen, was natürlich total interessant ist. Ich habe hier als Frage formuliert, welche Begleitumstände hätte es denn gebraucht, um dich ganz als Schauspieler zu verlieren?
Ich glaube, alleine die Tatsache, dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, das dann wirklich zu machen, zeigt, dass ich da zu wenig Feuer für verspürt habe. Ne? Und das kann sein, dass also dieses Konstrukt Schauspielschule und das hat mich schon ziemlich abgeturnt. So.
Okay.
Aber am Ende ist es natürlich ein intrinsisches Ding. So, ne? Ich muss von mir aus irgendwie dann hätte ich glaube ich so richtiges Feuer dafür gehabt, hätte ich das auch gemacht. Mhm. So.
Aber genau, was hätte denn passieren müssen, damit du Feuer fängst? Also das, welche extrinsischen Sachen hätten denn passieren
vielleicht müssen? Vielleicht hätte es tatsächlich gereicht, eine Runde weiterzukommen und erst in der zweiten Runde irgendwie rauszufliegen. Also einmal so ein positives Feedback zu kriegen.
Einmal ein Erfolgserlebnis, um
sich einmal die Bestätigung Blutlecken abzuholen. Blut lecken und dann sagen, okay, jetzt hat es nicht geklappt, aber beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Ne? So, und das ist jetzt hypothetisch natürlich, aber das hätte vielleicht da was ändern können, dass ich gesagt hätte, war auch jetzt doof von mir, beim nächsten Mal mache ich es besser. Mhm. Aber da wurde ich jetzt so direkt ausgebremst gefühlt, dass ich da das auch gar nicht so empfunden habe. Anderer Punkt wäre vielleicht, wenn ich so etwas wie einen Mentor oder sowas gehabt hätte vielleicht. Mhm. Also, ne, ich hab jetzt, aber jetzt komme ich auch erst drauf, als du mich drauf ansprichst, weil wenn ich zum Beispiel wenn wir die Schultheatergruppe nicht alleine gemacht hätten, sondern mit jemandem, der da Theaterpädagoge wäre oder sonst irgendwas und einen da noch an die Hand genommen hätte und vielleicht auch bei der Auswahl von Vorsprechtexten beraten hätte und unterstützt hätte, ne, also mit ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr Expertise.
Also der dein Talent gesehen hätte und sagte, Kai, jetzt bereite dich ordentlich vor, ich helfe dir dabei, lass uns da zusammen durchgehen. Okay.
Genau, das hätte vielleicht auch was anderes. Ne? Dann hätte ich noch weil so war ich jetzt nur mir selbst verpflichtet. Ich fand die Auswahl, die ich gemacht habe, gut, fand das, was ich gemacht habe, fand ich super. Die sind halt doof, dann gehe ich da nicht mehr hin. So. Und,
alle doof, außer Mutti, genau.
Genau. Oder hätte ich das vorher vielleicht, hätte ich das vorher vielleicht noch mit wem anders irgendwie mal spiegeln können, wäre vielleicht auch ein anderes Verhältnis da gewesen und ich hätte jemandem noch irgendwas beweisen oder beweisen wollen oder für jemanden noch etwas machen wollen. Nee, aber die Stimme ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Man hört sich ja immer anders, ne? Und ich war immer der Überzeugung, ich könnte zum Beispiel singen. Ich kann gar nicht singen.
Oh, ich aber. Oh, ganz toll.
Echt? Oh, du hast es gut, ey. Ja. Ich kann wirklich gar nicht singen. Und meine Familie, selbst die Kinder irgendwie sagen, boah, hör auf, ne? Und ich würde gerne singen können, ich kann es leider null. Und wenn ich Aufnahmen von meiner Stimme
höre. Du kannst
Stimme
Geschichten höre, erzählen. Ja, aber
okay. Ne, da ist, ich erschaudere jedes Mal. So. Inzwischen habe ich mich jetzt dran gewöhnt, wenn man das dann ab und zu mal, mal macht und sich selber hört danach, da geht's. Das habe ich auch noch nie gehört, dass ich eine schöne Stimme hätte. Dankeschön.
Nee, komm, das hat dir noch keiner gesagt?
Nee.
Also deine Ex-Freundinnen sind alle zu Recht Ex-Freundinnen, weil, also würde ich dir jetzt ein Kinderbuch geben und wir würden einfach weiterhin auf Record drücken, das wäre ein Kassenschlager, definitiv.
Ach, wunderbar. Aber immerhin hat eine mal gesagt, ich hätte schöne Füße. Das ist auch was wert.
Oh, Füße sind ja die dummeren Hände, bitte darüber. Nee, das will ich jetzt nicht vertiefen. Aber ich rede nachher nochmal mit deiner lieben Britta, dass sie dir das mal ab und zu mal sagen soll. Ich fasse es kaum, Kai, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Es ist so, und zwar diese Frage ist bei allen gleich. So, weil ich finde das ganz, ganz spannend, wie der eine oder andere das beantwortet und schon nimmt eine verschränkte Haltung ein. Du darfst mich jetzt beeindrucken, lieber Kai. Wenn du dir jetzt eine gute Tat wünschen würdest und du darfst dir komplett was aussuchen, was ausdenken, was würdest du mir gerne erzählen, was deine letzte gute Tat gewesen wäre?
Also ich denke mir jetzt eine gute Tat aus, die ich getan hätte.
Was gerne. Du dir wünschen würdest, mir zu erzählen. Genau, wenn du mich jetzt beeindrucken könntest. Ho, 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 lehnte er sich zurück und ich musste 10 Minuten Zeit rausschneiden.
Ich habe, gerade wo ich Ho-Ho-Ho sage, ist die letzte gute Tat, an die ich mich erinnere, ist ein paar Jahre her, da war ich, habe ich mal in der Stadtteilbibliothek hier in Köln-Sülz den Weihnachtsmann gegeben und habe Geschichte habe ich gleich habe was vorgelesen.
Ach komm, mit dieser Stimme hast du bestimmt eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen.
Und danach habe ich dann von der Stadtbibliothek die Tütchen verteilt. Und da kam ein Junge, der zwei Tage vorher auf dem Spielplatz mit dem Stock ein Mädchen verhauen hatte. Und den ich da, obwohl es nicht mein Mädchen war und auch nicht mein Junge, da habe ich den ganz ordentlich zurechtgewiesen. Und der kam halt 2 Tage später, stand er vor mir in der Stadtteilbibliothek mit seiner Mutter.
Der kam dir gerade recht.
Der kam mir gerade recht. Und die gute Tat war, dass ich mich zusammengerissen habe. Aber ich musste mich wirklich zusammenreißen, nicht zu sagen, nee, du kriegst nichts, ne?
Aber hast du das ja gesagt von wegen, das habe ich gesehen, der Weihnachtsmann sieht alles.
Nee, ich habe ihn ja schon.
He sees you when you're sleeping, he sees you when you're awake, he sees you bla 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 bla. Er sieht ja wirklich alles.
Er sieht wirklich alles, aber ich habe ihm ja schon auf dem Spielplatz so die Leviten gelesen, dass okay. Da die Ohren, glaube ich, noch geglüht haben. Das wollte ich ja nicht nochmal aufbringen. Aber das fällt mir im ersten Moment ein, als ich Ho-Ho-Ho sagte und gute Tat. Aber es hat ja nichts damit zu tun, was ich gerne machen würde. Ich glaube tatsächlich, dass ich würde dir gerne sagen, ich hätte ein Kind adoptiert.
Oh, das ist eine tolle Antwort. Aber du kleiner Schuft, jetzt muss ich ja quasi darauf kommen, du vergötterst Tiere, also hast du für mich adoptiert, finde ich. Zwar kein Kind, aber ein liebes Lebewesen. Ich glaube, du hast jetzt, also 2 Katzen, glaube ich, spielen bei dir eine ganz besondere Rolle. Einer ist gerade, Elvis, glaube ich, war das, ne, ist von uns gegangen.
Sinatra, genau. Fast so wie
Elvis. Sinatra? Genau. Komm, die hatten genau das gleiche Problem. Und eine Katze lebt, glaube ich, bei deinem Herrn Papa. Und es gibt da diesen sensationellen, neuen, tollen Hund mit eigenem Instagram-Profil.
Ja, @billyp.arka bei Instagram.
P.arka, genau. Und P.arka folgt mir sogar. Ich bin ganz stolz. Bin ganz
sehr gut. Stolz. Also Billy Parker ist unser Hund. Den haben wir jetzt seit 2 Monaten, 2,5 Monaten. kurz vor Corona ist er angekommen und hat uns dann auch die ersten Tage hier echt ganz gut gerettet, als noch Ausgangssperren drohten und keiner wusste genau, wussten wir immer, okay, mit dem Hund dürfen wir raus. Ne? Egal, was passiert, wir dürfen auch mal raus.
So, sogar die Spanier und die Franzosen dürfen mit Hund raus. Genau. Aber Gott sei Dank, genau. Und finde ich für mich die schönsten Augen im Tierreich, das, was man sehen kann. Wirklich toll. Aber ich glaube, da blüht auch mein Hundeherz auf. Genau. Aber vielleicht die gute Tat, die du heute noch verbracht hast, ist, du hast vielleicht einen Spaten rausgegeben. Aber ich weiß nicht, hatte der Nachbar, also falls der Nachbar einen großen schwarzen Sack in der Hand hatte, lieber vielleicht nochmal nachfragen, wofür der Spaten tatsächlich ist, weil nicht, dass nachher noch die Frau Nachbarin
da liegt, genau. Ja, ja, genau.
Genau.
Ach, ein Spaten, das schmeckt auch gut. Kennst du Spaten, das Bier aus München?
Nee, also lieber Kai, es gibt zwei Dinge. Bei Bier und bei Fußball, da bin ich raus.
Selbst bei Bier?
Bei Bier. Lieber Kai, es war mir eine große Ehre. Ich schaue gerade zur Uhr. Dein Management klopft nervös der Glasscheibe und zeigt auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen, weil ich glaube, die Anwälte von Jan Böhmermann rufen die ganze Zeit an.
Darüber keine Scherze, bitte.
Das ist dein Personal, ja. Ich bin, glaube ich, fein raus. Es hat mich super gefreut, dass du heute mein Gast warst und dass du mein Gast bist.
Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte, obwohl ich nichts zu sagen habe. Aber schön, hat mir Spaß gemacht.
Naja, es fing mit einem Spaten an und hörte mit ganz tollen Tieraugen auf. Ich glaube, du hattest ganz viel zu sagen. Was aber noch ganz wichtig ist für meinen Podcast, alles steht ja im Sinne einer guten Tat oder von wegen einer lustigen Aktion. Jetzt habe ich dir ja 5 Fragen gestellt. Und Sinn und Zweck ist ja, dass mein Gast entscheiden darf, waren es tatsächlich Fragen, die so noch nie gestellt wurden? Und wenn ja oder wenn nein, darf sich der Gast irgendetwas wünschen. Was hast du, was ich machen soll, was ich machen darf, was wir zusammen machen?
Ich habe neulich mal zum ersten Mal seit langem mal wieder was gespendet, und zwar an Madame Fogana. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Hilfsorganisation, die der Atze Schröder auch unterstützt, von einer ehemaligen Kinderkrankenschwester, die in Ghana ganz, ganz viel wirklich selber baut und selber den Leuten hilft. Ganz tolle Organisation. Und da habe ich neulich mal was gespendet, und das war wirklich gut. Also nicht die Spende, sondern das, was sie tun. Und,
ich wollte sagen, die Spende war auch gut.
Die Spende war auch gut, die fühlte sich auch gut an. Das bezahlt man sich dann ja auch immer einen Teil davon. Genau, und da habe ich überlegt, da könnte man vielleicht was machen. Das heißt, Spende ist jetzt relativ banal, aber hilft halt auch noch mehreren Leuten.
Das ist ja eine gute Idee. Hast du denn irgendetwas an einer Frage auszusetzen gehabt?
Jetzt darfst du mich bashen. Jetzt würde ich gerne wirklich was dran auszusetzen haben.
Aber sie waren so perfekt, oder? Ja, ich gebe mir halt
auch Mühe. Sie waren schon echt ganz gut. Die letzte fand ich auch echt gut. Vielleicht am ehesten, einfach damit wir was spenden, wir beide, sag ich mal, das Thema, dass du mich da auf meine Eitelkeit gebracht hast, die mich mit den ganzen Showbiz-Fuzzis verbindet.
Also ich habe dir den Spiegel vorgehalten, mein junger Freund.
Genau, das war unangenehm, äußerst unangenehm.
Zu Recht.
Das verdient eine Strafe.
Eine Strafe, das heißt, wir spenden beide, habe ich das richtig verstanden?
Ja, machen wir beide.
Und wir hier in Berlin im leeren Tempodrom sagen adios, liebes Publikum, bis bald. Folgt mir bei Instagram und bei YouTube und bei Facebook
und mir auch,
bei
Spotify und mir auch.
Bei dieser und Billy Parker, Punkt. Bis bald.
Tschüss.
Klappe, Ecke, die Erste.
Hallim, hallim.
Jo.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Mats ab.